Hallo, ich bin Hanno Friedrich. Ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Hallihallo und herzlich willkommen bei der Schwulen Welle live im Radio Dreieckland.
Angeschlossen sind auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Grenzenlos in der Schweiz.
Und natürlich begrüßen wir auch alle, die uns in der Mediathek oder über unseren Podcast hören.
Wir haben heute ein volles Studio, so voll, dass wir sogar zwei Studios in Anspruch nehmen. Denn ihr hört ja Schwule Welle, das Magazin, und das bedeutet, dass wir viele unterschiedliche Gäste begrüßen werden.
Gleich sprechen wir mit den Schauspieler, Sänger und Regisseur Jesse Kosten und den Schauspielern Yves Pangera und Patrick Sebastian Menges, die uns von ihrer aktuellen Inszenierung eines schwulen Theaterstückes berichten werden.
Später freuen wir uns über Martin und Genise von der Schwulen Filmwoche Freiburg, die vor gut einer Woche zu Ende ging. Wir wollen mal nachhören, wie es denn war.
Und wir sprechen mit dem Gewinner des diesjährigen Teddy Awards. Es ist Händel Klaus, dessen Film Kater vielerorts für große Begeisterungsstürme sorgte.
Unser Alex ist zur Stunde dagegen beim Eurovision Song Contest in Stockholm und wird uns später in der Sendung ganz aktuell von dort berichten.
Außerdem war Hartmut heute Vormittag bei der Pressekonferenz des Freiburger Stadttheaters. Hartmut, wie war es denn?
Es war sehr spannend, fand ich. Vor allem war es deswegen spannend, weil es war eigentlich ist der letzte Spielzeit von der Frau Mundel. Man könnte jetzt denken, dass es eher so ein bisschen ausklingt, aber es wirkt eher wie so eine Aufbruchstimmung. Also es wird nochmal richtig was geboten und da werde ich nachher ein bisschen was darüber erzählen.
Okay, dann sind wir also gespannt, was du uns darüber später noch berichten wirst. Außerdem gibt es natürlich noch die Nachrichten aus der Schulenwelt und die Verunstaltungshinweise.
Und wir verlosen später 2x2 Plätze auf der Gästeliste der Party Schwules Dance diesen Samstag in der Gaststätte Waldsee.
Bleibt uns noch zu sagen, wer für euch heute im Studio ist. Das ist der Dieter, der Hartmut.
Und du, der Sebastian nämlich. Und jetzt erzählt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Um zu unseren ersten Gästen überzuleiten, hören wir nun einen Hit, den die Beatband Harper's Bazaar interpretiert haben. Harper's Bazaar wurde 1966 in San Francisco gegründet und profitierte sehr von der aufkommenden Flower Power Bewegung. Wie es bei Wikipedia so schön heißt, die Musik klingt typisch kalifornisch, sonnig, heiter und verträumt und stellte den feuchten Traum einer Plattenfirma von kommerzieller Auswertung der Hippie-Subkultur dar. Die Band war rund 4 Jahre lang sehr angesagt, bevor sich dann wieder eher härtere Rockmusik durchsetzte. Dem alten Cole Porter Song aus dem Musical der 30er Jahre wurde hier eine launige Variante hinzugefügt, die dann wiederum in einen Film Verwendung fand, der als erster Mainstream-Hollywood-Werk mit rein schwulen Hauptfiguren in die Geschichte einging. Er heißt The Boys in the Band und dessen Theaterfassung wird in Kürze in Freiburg auf die Bühne gebracht. Darüber reden wir gleich. Doch nun Anything Goes von Harper's Bazaar.
Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfer. Ich spiele den Easy bei Unter uns und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Das war Anything Goes, interpretiert von Harper's Bazaar. Und hier ist die Schwule Welle live aus Freiburg. Unser erster Gast ist ein guter alter Bekannter der Schwulen Welle und allen Freiburger Theaterfreunden sicher ein Begriff. Er absolvierte sein Gesangsstudium in Bloomington in Indiana, spielte und sang dann lange Jahre am Staatstheater Saarbrücken, bevor er 1984 nach Freiburg kam und in unzähligen Rollen in Opern, Operetten und anderen Musiktheaterproduktionen am Stadttheater zu sehen war. Daneben inszenierte er viele Theaterstücke, auch unabhängig vom Stadttheater, darunter auch schon viele mit schwuler Thematik. Und derzeit steht wieder eine neue Inszenierung eines schwulen Stückes an. Sie heißt The Boys in the Band und wird ab dem 23. Juni am Freiburger Kadertheater gegeben. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle, Jesse Kosten.
Schönen guten Abend.
Schön, dass du wieder da bist. Und mit dir ins Studio gekommen sind auch zwei deiner Schauspieler von diesem Stück. Das ist einmal Patrick Sebastian Menges und Yves Pangera. Hallo.
Ja, danke schön. Hallo.
Jesse, um was geht's denn in dem Stück The Boys in the Band?
The Boys in the Band ist ein Geburtstagsfeier von einem schwule Freundespaar. Und läuft ziemlich normal, bis plötzlich ein hetero Freund von der Gastgeber auftaucht. Und dann ist alles, denn die Hölle ist los.
Genau, weil das Problem ist vor allem, dass dieser Alan, der vorbeikommt, heterosexuell ist und er das von seinem besten Freund auch nicht weiß, dass er homosexuell ist und er will es ihm auch nicht sagen, vor allem nach so langen Jahren, diese Bombe eigentlich platzen lassen. Und deshalb, weil natürlich alle anderen schwul sind und man das ihnen nicht nur anhört, sondern auch ansieht, wird es sehr prekär.
Mhm. Zum ersten Mal wurde das Stück ja 1968 in New York aufgeführt, also ein Jahr vor den Stonewall Riots. Jesse, weißt du, wie das Publikum damals darauf reagierte? War das ein sehr gewagtes Stück?
Was mich gewundert hat, weil sehr viele Schwulen waren da gegen diesem Stück, weil ich porträtiere die Schwulen sehr, sehr negativ. Und ich glaube, zwei, drei Jahre, was es ein großer Erfolg war, kamen die schwule Publikum rum und sagen, sie haben das ja auch gemocht. Aber während dieser Zeit, die 68 und Anfang 70, das war nicht akzeptiert bei den Schwulen.
Und obwohl es anfangs nicht akzeptiert wurde, wurde es ja dann später auch sehr bald verfilmt und gilt als erster Hollywood-Mainstream-Film, der sich ausschließlich mit Homosexuellen und deren Alltag, deren Probleme beschäftigt. Man kann also sagen, es ist ein Meilenstein des schwulen Kinos gewesen. Ist das so?
Das finde ich auch so. Und was ich finde sehr, sehr interessant an dem Film, von dem Buch auf jeden Fall, ist, dass der Mark Crawley, er porträtiert quasi die verschiedenen schwule Typen. Und es gibt jetzt das Pärchen, der Tunte, der Schwarze, der Reiche, der alle diese Leute werden vielleicht in Wirklichkeit nie zusammenkommen, aber er hat es auf dieser Party jetzt zusammengebracht. Das ist sehr, sehr für die Zeit, weil ich auch kam von der Zeit, sehr, sehr ungewohnt, dass so eine Gruppe von Menschen zusammenkäme.
Es sind halt auch ziemlich viele Klischees und wahrscheinlich war das genau das Problem, warum sich auch so viele dann drüber aufgeregt haben. Aber es spielt ja geschickt mit diesen Klischees.
Ja. Sprach der Film und auch das Stück am Broadway damals eigentlich hauptsächlich ein schwules Publikum auch an? Oder war es dann gerichtet oder interessierte es eigentlich auch ein nicht schwules Publikum?
Ich glaube, der Herr Crawley wollte das schwule Publikum ansprechen, weil er selbst schwul war. Und es ist autobiografisch. Und es ist leider nicht so gegangen, wie es wollte. Aber durch den Film ist es sehr, sehr... er hat ihm gelungen, ein Meilenstein-Stück zu schreiben und zu machen, weil es ist auch, ich glaube, niemand hat erwartet, dass es jetzt so gut wird und dass der Hauptdarsteller wird sogar von Golden Globe nominiert worden. Mhm. Und die zwei anderen, das spielt für auch ein Kandidat für eine Nominierung für einen Award, ja.
Wird das Stück eigentlich heute noch sehr häufig gespielt oder habt ihr das ein bisschen wiederentdeckt jetzt?
Wiederentdeckt. Ich weiß nicht warum. Warum? Es gab mir einen Freund ein Stück vor nur einem Jahr und ich sagte, oh mein Gott, jetzt ich erinnere mich, das war ein sehr tolles Stück. Und das Problem, ich dachte, mit neuen Darstellern, es wird ein Problem, neuen Darsteller zu finden, aber es war nicht das Problem zu finden, der Zeitpunkt, wo alle neuen Darsteller Zeit haben, zu spielen. Weil es zum Beispiel mit der Hauptdarsteller war, mein erster Gedanke war Yves Bengera, und ich sagte, ich wollte es nicht machen ohne ihn, und ich musste warten, bis er Zeit hat.
Wie wir schon gehört haben, du bist heute nicht alleine gekommen. Du hast uns auch noch zwei Schauspieler mitgebracht, nämlich Patrick Sebastian Menges und Yves Pangera. Ihr beide seid ja in Freiburg keine Unbekannten. Beide spieltet ihr unter anderem auch schon am Wahlgrabentheater, oder?
Richtig, ja.
Ja. Habt ihr da zur gleichen Zeit gespielt oder seid ihr nacheinander dort aktiv gewesen?
Also ich spiele eigentlich schon ziemlich lange, seit etwa 6 Jahren, immer wieder mal als Gastschauspieler. Aber wir haben auch schon mal das Glück gehabt, Patze und ich, dass wir zusammen Hasenjagd haben wir gespielt bei den Rathaushof-Festspielen.
Vor 2 Jahren war das, ne?
Vor 2 Jahren war das, ja. Und sonst spielen wir zusammen auch im Marienbad-Theater.
Also wir kennen uns ja auch schon länger. Wir kennen uns ja noch von der Schauspielschule aus den Zeiten. Haben am Marienbad ein Stück zusammen, nichts, was auch immer noch läuft, seit 2010 jetzt, glaube ich.
Ewigkeiten.
Also Ewigkeiten. Haben bei Radix auch einer freien Kinder- und Jugendtruppe auch schon 3 Stücke zusammen gemacht. Ne? Also genau. Wir sind uns untereinander auch nicht unbekannt.
Jesse,
wir
können uns schon langsam auch schon nicht mehr lange sehen.
Und in The Boys in the Band spielt ihr beide ja auch mit. In was für Rollen spielt ihr dort?
Also ich bin der Gastgeber, der die Geburtstagsparty gibt. Genau, und der Patze ist der Alan, der als heterosexueller Freund, wie eben vorher gesagt, unvorbereitet eigentlich anruft und dann Telefon weint, es geht ihm schlecht und dann müssen ihn unbedingt sehen und eigentlich diese Party platzt und
also sprengt. Die zwei kennen sich eigentlich von der Uni, waren genau. Ganz, ganz gute Freunde, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre her und Alan weiß auch nicht, dass Michael schwul ist und aber irgendwie ein Problem muss er haben, gerade mit sich und seiner Beziehung. Er heult halt rum, will unbedingt vorbeikommen, kommt dann vorbei und er ist der vermeintlich heterosexuelle Freund. Also es ist auch nicht ganz klar, aber es haben wir 7 Stück.
Es ist uns vielleicht selber auch
nicht klar. Es ist uns selber auch nicht klar,
was vielleicht auch spannend macht. Pro mehr seit 2 Wochen, genau. Das ist ja auch ein spannender Punkt.
Es ist spannend, also ich bin da auch wirklich...
Der Autor sagt, er ist ein Closet Queen.
Man hört, das Stück ist also recht turbulent und das verspricht es auch dann zu werden, wenn dann die erste Aufführung kommt. Yves und Sebastian, was reizt euch denn besonders an euren Rollen, die ihr in dem Stück habt?
Also der große Reiz finde ich bei Michael, der Rolle, der ich spiele, ist diese Differenz zwischen alltäglichem Leben und dieser Innerlichkeit, die er hat. Dass er erst römisch-katholisch, was für Homosexuelle nicht selten ist, was ja auch nichts damit mit der sexuellen Orientierung zu tun hat. Aber er ist sehr beherrscht davon und möchte auch sehr clean leben, aber innerlich ist er total zerrissen. Also er ist von Selbsthass getrieben, gestand sich seine eigene Homosexualität eigentlich nie ein und langsam peu à peu hat er sich dem zugewandt, aber so wirklich damit zufrieden ist er nicht. Er wird auch ziemlich fest von Harold mal runtergemacht, genau auf diesen Punkt.
Also doch eine ziemlich in sich zerrissene Persönlichkeit,
ja, vollkommen,
die von vielen Zwängen auch besetzt ist.
Ja, ja, sehr. Und er kompensiert das natürlich mit sprachlicher Gewandtheit. Und ich sehe ihn immer ein bisschen so, wie dass er mit der einen Hand eigentlich die Maske jemand anderem abreißen möchte und mit der anderen seine eigene hält, bis sie ihm dann halt irgendwie aus der Hand rutscht und er nicht mehr anders kann als Scheiße, was habe ich eigentlich getan?
Und wie ist es für dich, deine Rolle?
Also ich finde es super. Also erstmal ist es so, also ich komme bis Seite 15 nicht vor, aber es wird dauern, was schon mal sehr
später zu Aufführung ist.
Ja, ganz so ist es auch nicht. Ich könnte, müssen wir noch behandeln. Nee, aber es wird halt ziemlich viel über die Person geredet. Also so ähnlich wie man sagt, so der König im Theater spielt sich nicht selber, der wird von den Kollegen gespielt. So ist es, wird ziemlich viel schon über mich geredet, was ich dann selber auch gar nicht mehr spielen muss unbedingt, aber ich werde da schon eingeführt und natürlich diese Indifferenz, also warum kommt der dahin, also das ist auch was, wo ich mich in jeder Probe wieder neu frage, was hat er dem am Telefon jetzt eigentlich gesagt oder was will der denn jetzt da oder eben auch, warum hat er so ein Riesenproblem mit Schwulen, ist er selber schwul, ist er es eben nicht, ist er es und weiß es, ist er es und weiß es nicht, ist er es nicht und denkt aber, er könnte es sein und hat Angst davor, also es ist halt immer wieder in jeder Probe spannend, das neu zu erfahren. Es gibt auch so eine Schlüsselszene, die Jesse leider zuerst vergessen hatte oder gestrichen hat aus Versehen, die jetzt wieder drin ist, zum Glück, weil die so wichtig ist auch für mich oder für uns. Was treibt denn, was ist das Problem? Und es wird halt sehr turbulent durch diese Figur. Es könnte eine ganz entspannte, so entspannt wäre ich auch nicht durch die Charaktere. Ja. Aber es wäre um einiges entspannter, wäre dieser Störfaktor, dieser Alan, der aus seiner vermeintlichen Hetero-Studienzeit noch da eindringt in dieses schwulen Biotop, sage ich jetzt mal.
Ja, du bist eigentlich zertropfen, das fast zu dem Überlaufen.
Genau. Also die Konflikte sind natürlich schon da.
Ja.
Hast du recht. Ja. Aber er bringt es dann zum Überlaufen. Ja.
Wenn man dann so eine solche Rolle rangeht, wie nähert ihr euch dann der Rolle? Liest man sich da irgendwie Zeit ein bisschen ein, das ganze Milieu da? Guckt man schon gerade vielleicht den Film oder ähnliches? Oder eben gerade gar nicht? Geht ja die Probe mit gelernten Text und dann schaut er, was sich entwickelt. Wie sieht es bei euch aus?
Ich fand es sehr interessant, weil wir erste Leseprobe und die waren alle gut gelaunt und eigentlich zu gut gelaunt, weil das Stück ist am Ende ist es sehr, ist nicht nur Plappe, das ist eine ernste Sache. Und die waren viel zu lustig. Dann, oh Gott, habe ich die falsche Stück ausgesucht. Aber das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil die haben alles so gelacht um diese ernste Sache. Das kann nicht lustig sein, aber okay. Aber jetzt, wir sind jetzt wieder dran.
Habt ihr eigentlich bei den Proben eigentlich viel Raum, sehr viel auszuprobieren? Oder kommt Jesse mit einem sehr genauen Plan, wie inszeniert wird?
Beides.
Ja.
Aber wir haben sehr viel Raum ausprobieren und manchmal hat Jesse auch eine Idee.
Also ich bin auch ein Typ, der gern sehr viel auf den Proben halt ausprobiert. Ist gerade eben auch jetzt speziell auf meine Rolle bezogen mit dieser Indifferenz. Was will der, was macht der? Für mich ist es auch, glaube ich, was ich mir jetzt gerade überlege. Eigentlich könnte ich das täglich zu einer Aufführung entscheiden, wie der eigentlich denkt. Also finde ich sehr spannend. Also ich bin ein Typ, der sehr übers Körperliche und übers Proben halt auch reinkommt und das
also, Jesse gibt da so Raum. Meine Laufbahn, ich kann mich erinnern, meine ersten Stücke, was ich gemacht habe, ich war so präzise, ich muss jetzt 3 Schritte links und nicht 2, 1,5. Und jetzt, ich meine, wenn ich das mit 3 Schritten machen, das ist auch okay. Ich habe mich ein bisschen in der Zeit ein bisschen freier.
Freier. Ja, das Gute ist ja, Proben sind ja auch, und das machst du ja auch genau richtig, Proben sind ja auch da, um Fehler zu machen, um auch vielleicht manchmal zu wissen, okay, so funktioniert es nicht oder das ist eben nicht der Weg, das musst du woanders hin, aber das muss man auch erstmal erfahren.
Das Stück ist ja jetzt fast schon ein halbes Jahrhundert alt.
Ja.
Warum ist das Stück denn heute noch so wichtig?
Erstens, ich habe das Stück jetzt beim Lesen gesagt, das ist das erste Stück seit langem, dass ich das gelesen habe, dass niemand ist infiziert, niemand stirbt an AIDS, niemand ist von den Eltern rausgestoßen, niemand bringt sich um. Die sind einfach liebevoll, blöd, stressig, gehässig wie jeder andere Mensch. Und ich fand es interessant, ich kann Leute spielen, ohne zu denken, dass ich am Schluss, dass sie irgendwie sterben müssen und sowas. Wie so viele Filme, wenn es manchmal ein Stück wird, was so sentimental ist, man denkt, oh Gott, muss das denn sein? Und die sind ganz, zeigen, dass wir schwule Menschen sind ganz normale, liebevoll und blöde Leute wie jeder.
Und das nach 50 Jahren immer noch genauso wie damals.
Ja.
Seid ihr denn ein festes Ensemble, das häufig zusammenarbeitet oder habt ihr euch speziell für dieses Stück zusammengetan?
Nee, gar nicht. Also ich arbeite zum ersten Mal mit Jesse Kosten.
Ja.
Von dem her, also du bist, glaube ich, eine eigene Gruppe, die sich immer neu formiert, oder?
Ja. Das ist es.
Okay, wie lange dauert denn so ein Prozess, bis ein Stück in dieser großen Größenordnung dann auch aufgeführt werden kann? Von der Idee, von den ersten Schritten der Umsetzung und dann wirklich bis zur Premiere?
Ja, leider haben wir nicht so viel Zeit. Und es ist ein Gott sei Dank, dass ich habe mit einem professionellen Team dieses Mal. Und das erste Stück, was ich gemacht habe, seit ich hier in Freiburg bin, dass die Leute kamen, die sind vorbereitet für die Probe. Das habe ich nie erlebt, dass die einen Text vorher kannten. Die hatten immer das Buch in der Hand, 3 Wochen nach Probenbeginn. Und es ist das erste Mal, ich bin begeistert von denen.
Wie finanziert ihr euch eigentlich? Bekommt ihr Zuschüsse?
Leider nein.
Das heißt, mit Werbung oder Sponsoren? Habt ihr Sponsoren irgendwie?
Auch nicht.
Auch nicht?
Auch nicht.
Okay. Ist das möglich?
Wie klappt das denn dann? Okay, aber ihr findet natürlich mit Eintrittsgeldern demnach
Ja,
okay.
Ja.
Hoffen wir, dass viele Leute auf jeden Fall kommen.
Wir hoffen es sehr.
Und ihr spielt ja im Freiburger Kala Theater. Wenn die es noch nicht kennen, das ist das ehemalige Galli Theater.
Seit 4 Jahren. Es ist übernommen worden von Jürgen Weber und Tatjana Meyer. Zwei sehr liebevolle Theatermenschen. Und ich habe nicht vorgeschlagen, die waren sehr begeistert von uns, ja, wir wollen euch haben, so, ja, wir gehen da hin.
Und Jesse, du hast ja auch lange am Freiburger Theater Martinstor inszeniert und gearbeitet, das ja leider jetzt in der jetzigen Form nicht mehr gibt, in der ursprünglichen Form. Mit diesem Ende klafft ja damals, das wurde auch sehr beklagt, eine große Lücke in die freie Theaterszene hier von Freiburg. Hat sich das durch das Kala Theater etwas geschlossen oder ist es immer noch sehr schwierig für freie Gruppen eine Bühne und einen Aufführungsort zu finden?
Als ich mit dem Herrn Weber gesprochen habe, er sagte, er ist sehr, sehr offen für solche Projekte. Und ich kann mancher Freigruppe nur empfehlen, ihn anzufragen, weil er will, es ist eine ganz neue, was ist Theater, seit Gali weg ist, ist diese Karl-Theater, er macht jetzt ernsthafte Sachen jetzt, nicht nur diese späßige Sachen, was er jetzt beim Gali vorher gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine gute Adresse.
Ja. Also wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Inszenierung. Wir werden auf jeden Fall das Stück auch begleiten, ob wir auch mal in die Premiere oder einer der nächsten Aufführungen dann kommen. Sag uns zum Abschluss nochmal, wo kann man sich informieren für euch? Habt ihr eine Webseite, eine Facebook-Seite oder wie kann man sich informieren?
Gala Theater.
Also auf der Homepage von Gala Theater.
Gala Theater. Ich sehe da diese Telefonnummer ist, ne?
Aber was die ja auch interessiert, wahrscheinlich ist gerade, die spielen ja auch gerade Gottes Gemetzels.
Ah, ja.
Und da ist mir auch gerade der Film kam, glaube ich, auch gestern. Das sind auch echt, ich finde auch echt Parallelen zu dem Stück. Ne? Also Leute, die eigentlich denen es gut geht, die eigentlich keine Probleme haben, müssen die aber trotzdem halt alle so Riesenprobleme haben und denkst, was ist denn los mit euch? Redet doch einfach miteinander und dann wäre doch, eigentlich alles in Ordnung. Oder der Vorname ist ja auch so ein Stück, was wir am
Ewigen. Ja, oder erinnert auch sehr an Virginia Woolf. Wir hatten Angst vor Virginia Woolf und Abbott Elby. Also wirklich ein Kammerstück, es halt hat zwei Akte und Ort und Handlung sind eins.
Und in dem Stück zeigt es halt, in dem Sinn sind Schwule halt eigentlich auch wieder sehr normal. Dann, dass sowas geht, sich Probleme zu schaffen, wo keine sind und sich darüber zu zerfleischen, was eigentlich überhaupt kein Thema sein müsste.
Und Premiere, um es nochmal gesagt zu haben, das ist die Premiere ist am 23. Juni, also ihr habt noch ein bisschen Zeit zum Proben.
Ja.
Um 20 Uhr im Kaltheater, dann gibt es weitere Termine am 1. und 2. Juli und am 3. Juli auch und am 14. Juli. Genau. Gibt es dann da eventuell Fortsetzungen, wenn es gut laufen sollte?
Ich hoffe es,
ja. Alles klar, dann wünschen wir euch ganz viel Erfolg bei den Proben und sind schon sehr gespannt auf das Stück im Freiburger Karl-Theater. Ja, vielen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid und ihr geht jetzt wieder zurück zum Proben.
Heute Abend noch. Ja, wir sollten bald gleich weitermachen.
Ja, sehr schön. Ja, das war Jesse Kosten und Yves Panchera und Patrick Sebastian Menges, die heute trotz des engen Probenplanes den Weg zu unserem Studio gefunden haben. Wie gesagt, ab 23. Juni geht's los. The Boys in the Band am Freiburger Kader-Theater. Die Schwule Welle wird dann das Stück natürlich auch begleiten. Und nun hören wir noch einen Song aus dem Soundtrack des Films The Boys in the Band von dem Sänger Marvin Gaye. Dieter, du hast ja da einige Informationen zu dem Song und dem Künstler.
Ja, habe ich. Der Song heißt Good Lovin' Ain't Easy to Come By. Interpretiert wird er von Tammy Terrell, Valerie Simpson und das interessiert uns natürlich in diesem Fall am allermeisten von Marvin Gaye. Geschrieben übrigens Gay wie eben Gay, also G-A-Y plus einem E. Das zusätzliche E fügte sich der amerikanische R&B und Soul-Sänger selbst hinzu, weil er Angst hatte, als schwul zu gelten. Eine besondere Rolle scheint in diesem Zusammenhang sein dominanter Vater gespielt zu haben. Der war nämlich Priester der Pfingstgemeinde Church of God, House of Prayer, einer konservativen Sektion der Church of God. Marvin Gaye schlug eine steile Karriere vor allem in den 60ern und frühen 70er Jahren ein. Unter anderem waren auch seine Duette mit anderen Künstlerinnen und Künstlern sehr populär. Vor allem mit der Sängerin Tammy Terrell. Allerdings war deren Zusammenarbeit zeitlich begrenzt, denn Tammy Terrell verunglückte am 14. Oktober 1967 bei einem gemeinsamen Auftritt. Da brach sie zusammen und ein Gehirntumor wurde bei ihr festgestellt. Sie starb 1970. Nicht nur deswegen wurde ihr Gesangspartner Marvin Gaye in der Folge depressiv, setzte aber seine Karriere fort. Berühmt war er für seine politischen Texte zum Thema Umweltschutz, politische Korruption, Drogenmissbrauch und dem Vietnamkrieg. Gay war jedoch selbst kokainabhängig und kämpfte in den frühen 80ern mit gesundheitlichen Problemen und Depressionen. Im August 83 kehrte er dann zu seinen Eltern zurück. In der Folge kam es zu häufigen Streitigkeiten mit seinem dominanten Vater. Immer wieder drohte Gay, sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Es kam anders. Einen Tag vor seinem 45. Geburtstag am 1. April 1984 kam es zu einem erneuten heftigen Streit mit seinem Vater. Im Verlauf dieses Streites erschoss der Vater seinen Sohn, übrigens mit einer Waffe, die der Sohn dem Vater kurz zuvor zu Weihnachten geschenkt hatte. Der Vater wurde wegen Totschlags zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Song Good Lovin' Ain't Easy to Come By wurde auch in dem Film The Boys in the Band aufgenommen und wird unter anderem interpretiert von Marvin Gaye und der früh an einem Hirntumor verstorbenen Tammy Terrell.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Gesetzentwurf. Bundesjustizminister will Opfer des Paragraphen 175 entschädigen. Homophobie nach Strafstoß. Schwuler Schiedsrichter gibt auf. Supermarkt zeigt Flagge. Rewe klebt Regenbogenaufkleber an Eingänge. Und Kampf gegen Magengeschwür. TV-Star outet sich einfach. Berlin. Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD gab am Mittwoch bekannt, dass er einen Gesetzentwurf erarbeiten wolle, der alte Urteile gegen Homosexuelle aufheben solle. Opfer sollen entschädigt werden. Wörtlich sagte er, die alten Urteile sind Unrecht. Auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, ebenfalls SPD, forderte die Aufhebung von Urteilen, die noch aufgrund des umstrittenen Paragraphen 175 im Strafgesetzbuch gefällt wurden. Der Paragraph 175 stammte noch aus der Kaiserzeit und war die Grundlage für die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der NS-Zeit, aber auch noch in der späteren Bundesrepublik. Bis 1969 wurden in der Bundesrepublik rund 50.000 Männer aufgrund des Gesetzes verurteilt. Danach wurde der Paragraph zwar entschärft, aber erst 1994 gesetzlich abgeschafft. Madrid. Oft fragt man sich, warum nicht mehr Fußballer den Schritt wagen und sich öffentlich outen. Ist die Zeit nicht reif für schwule Fußballer? Das dachte auch der 21-jährige Jesus Tomillero, seines Zeichens Schiedsrichter in Spanien. Geradlinig, mutig und unbeirrbar machte er kein Hehl aus seiner Homosexualität und wurde von den Medien so und auch von der LGBT-Gemeinde vehement gefeiert. Immer wieder wurde er zwar auch angefeindet, aber noch im April sagte er in einem Zeitungsinterview, Zitat, »Ich verstecke meine Homosexualität nicht. Ich habe einen Partner und ich will im August heiraten. Ich muss es nicht verstecken, weil ich niemanden schade. Das Problem haben jene, die beleidigen und ihre Mitmenschen nicht respektieren.« Am vergangenen Wochenende traf ihn aber die bittere Realität bei einem Spiel zweier U19-Teams in der andalusischen Regionalliga. Tomillero entschied auf einen umstrittenen Strafstoß und wurde von den Zuschauern daraufhin vehement verspottet. Zitiert werden Sätze wie »Das ist der Schwuchtelschiedsrichter, der im Fernsehen war. Schämst du dich nicht für das, was du da gepfiffen hast, Schwuchtel? Schieb dir das Tor doch in den Arsch!« Dieser Vorfall brach Tomillero das Genick und er will fortan nicht mehr als Schiedsrichter arbeiten. Er sagt nun, das Schlimmste sei für ihn gewesen, dass alle auf den Rängen gelacht hätten. Freiburg. Kürzlich bei einem Besuch in einem Freiburger Rewemarkt fiel es auch schon Mitgliedern der Schwulen Welle auf, dass am Eingang deutlich eine Regenbogenflagge an der Tür angebracht war. Ein Zufall? Ein privates Engagement? Bei weitem nicht. Wie nun das Internetportal queer.de recherchierte, ist dies eine bundesweite Aktion. Rund 3.300 Rewe-Märkte in Deutschland schmückt mittlerweile ein Regenbogenaufkleber. Die Rewe-Gruppe möchte sich so als toleranter und moderner Arbeitgeber präsentieren. Initiiert wurde der Aufkleber von LGBT-Mitarbeiternetzwerk innerhalb der Rewe-Grube. Pressesprecher Thomas Bonrad sagt dazu, Zitat, mit der bundesweiten Initiative, an den Eingängen unserer Rewe-Märkte den Regenbogenaufkleber zu zeigen, erreichen wir auch Menschen außerhalb unseres Unternehmens, denen wir signalisieren, dass sie, egal nach welcher sexuellen Ausrichtung sie leben, bei uns willkommen sind. Hollywood. Der 27-jährige US-Schauspieler Colton Haynes, der durch Rollen in TV-Serien wie Teen Wolf und Arrow auch hierzulande bekannt wurde, gab nun bekannt, dass er schwul sei. Immer wieder waren in den letzten Monaten im Internet Gerüchte über seine Homosexualität kursiert. Erst jetzt aber gab er zu, homosexuell zu sein. Wörtlich sagte er, Zitat, »Ich war komplett geschockt. Ich hätte darüber sprechen sollen, aber ich war noch nicht so weit. Ich hatte das Gefühl, ich bin es niemandem schuldig.« Er sagte weiter, »Sich 24 Stunden lang zu verstellen, ist ein harter Job. Ich hatte aufgrund dessen mein Leben lang Angstzustände, wurde sogar körperlich krank. Mit 27 Jahren hatte ich plötzlich ein Magengeschwür.« Wegen seiner Magengeschwüre, so gab er weiter an, war er sogar in Therapie gewesen. Nun sei er aber froh, sich dieses Geheimnisses entledigt zu haben. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
tickt meine biologische Uhr. Wir berichteten ja letzte Woche schon ausführlich vom ESC in Stockholm und unser lieber Kollege Alex ist gerade jetzt zu dieser Stunde wieder dort vor Ort und hat uns einen kleinen Bericht zukommen lassen. Daher rufe ich jetzt nun den Alex in Stockholm. Alex, Alex.
Und ich rufe zurück. Herzliche Grüße aus Stockholm vom 61. Eurovision Song Contest. Her is Sverige. Hello, this is Stockholm calling. Dass Schweden ein Eurovision-begeistertes Land ist, ist ja hinreichend bekannt. Aber hier in Stockholm scheint alles noch ein bisschen größer zu sein. Sei es das Eurovision Village, das auf dem wohl beliebtesten Platz der City aufgebaut wurde, dem Kungsträdgården, oder der Euroclub, der an prominenter Stelle direkt gegenüber dem Schloss in einem eigens dafür gebauten provisorischen Gebäude sein Domizil gefunden hat. Und nicht nur die Stockholmer sind im Eurovision-Fieber. Nein, sogar die Fußgängerampeln sind in ESC-Euphorie verfallen. Während normalerweise die Ampelphasen durch mehr oder weniger hektisches Klackern akustisch signalisiert werden, wird es dieser Tage richtig euphorisch. Slussen, das heißt Schleuse und ist auch ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt zwischen Södermalm und Gamlastan, der Altstadt von Stockholm. Hier kann man umsteigen, wenn man zum Globen will, dem Austragungsort des diesjährigen ESC. Bei Slussen könnte man auch Schluss verstehen und für 8 Länder war am Dienstag im ersten Semifinale schon Schluss. Heute Abend wird es dann 8 weitere erwischen, die morgen die Heimreise antreten können. Im Gegensatz zum ersten Semi war gestern in der Generalprobe zum zweiten Semi noch kein so richtiger Favorit auszumachen. Australien vielleicht mit einem Exotenbonus. Eins kann ich euch schon einmal verraten. Der nackte Ivan aus Weißrussland wird euch nachher nicht erspart bleiben. Und auch meine Befürchtungen in Bezug auf die Schweiz werden erfüllt werden. Riker wird mit einer farblich undefinierbaren Frisur und einem Body auftreten, der schwer an Aerobic Outfit erinnert. Gepaart mit eigentümlichen Bewegungen eine sehr fragwürdige Performance. Schade, dass dieses schöne Lied optisch so verhunzt wird. Nur eins noch, Petra und Måns werden im Duett singen und wir werden die längste Chorusline seit River... lass darüber raschen. Ach, und Ivan wird nicht der einzige Nackte sein. Wie gesagt, die ersten Teilnehmer sind bereits schon wieder abgereist. Und heute nach dem zweiten Semifinale werden weitere folgen. Da wird es langsam Zeit, sich über Favoritengedanken zu machen. Am Red Carpet, da war die Welt noch in Ordnung. Hören wir mal den Russen Sergej Lazarev, der als haushoher Favorit gilt, was er zu seinem Beitrag und zu seinen Chancen zu sagen hat.
Well, I'm not thinking now about the bets, about the positions, about scores, about voting. Not now. Focus more on my performance at the first semi-final, because yeah, a lot of talks, a lot of rumors, but again, I have to perform well, I have to sing well. This is what I came for, you know.
Ebenfalls am roten Teppich erwischt habe ich Damien Inn aus Australien. Hören wir mal, was sie für euch zu sagen hat und welchen Titel sie besonders mag.
Hello, all the fans in Germany.
Very popular.
Thank you for all the support. I hope you like my song.
Famous artist.
By the way, I love a German's entry.
And of course, among
she's so adorable,
fans.
Jamie Lee. I hope she does really well. And yeah, hope you enjoy the whole Eurovision experience.
Und zum Schluss noch Jamie Lee, die deutsche Vertreterin. Ihre Chancen werden doch eher gemischt eingestuft. Gestern bei der Generalprobe in der Halle kamen sie jedoch hervorragend an. Die Stimmung war grandios. Hören wir also nochmal, was sie am Sonntag am roten Teppich zu sagen hatte.
Natürlich bin ich sehr aufgeregt, weil ich weiß einfach, dass Deutschland mich gewählt hat und die hoffen natürlich auf mich. Deswegen werde ich viel schlafen, viel üben und nicht Party machen oder sowas, sondern ich werde wirklich meiner Verantwortung bewusst sein und einen guten Auftritt hinlegen.
Ihr habt es ja gehört, die Stimmung in Stockholm ist grandios und Stockholm ist auch ohne ESC immer eine Reise wert. Und nicht vergessen, nachher um 21 Uhr das zweite Halbfinale. Deutschland und Schweiz sind abstimmungsberechtigt. Zu sehen auf Phoenix und 1 Festival bzw. SRF2. Und dann das Finale am Samstag, ebenfalls ab 21 Uhr auf dem 1. auf 1 Festival und SRF1. Weitere Eindrücke, Informationen und Interviews aus Stockholm gibt es dann in unserer nächsten Sendung nächste Woche am 19. Mai im rosaroten Kaffeeklatsch Café OKK. Und damit wieder zurück ins Studio zu Hartmut, Dieter und Sebastian. In diesem Sinne, hey do, I hade bra.
Hey do, I hade bra, de kroche oder so ähnlich. Da muss ich Alex nochmal fragen, was das genau hieß. Vielen lieben Dank. Übrigens könnt ihr den Eurovision Song Contest in ESC am Samstag auch wieder in der Gaststätte Waldsee live auf der Großbildleinwand verfolgen und danach abfeiern. Denn es findet wieder traditionell zum ESC die Party Schwules Dance statt. Und dafür verlosen wir 2x2 Plätze auf der Gästeliste. Was müsst ihr dafür tun? Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort ESC am Waldsee schicken an gewinnspiel@schwulewelle.de und zwar bis Freitag, den 13. um 15 Uhr. Nochmal, schickt eine Mail mit dem Stichwort ESC am Waldsee an gewinnspiel@schwulewelle.de. Wir geben euch dann Bescheid, wenn es geklappt hat, wenn ihr auf der Gästeliste seid. Ihr dürft natürlich noch jemand mitnehmen, das heißt also 2x2 Plätze. Und nun hören wir nochmal rein auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Hörers in unseren deutschen Beitrag von Jamie Lee Kravitz Ghost. Das war Lenny Kravitz. Nein, Jamie Lee Kravitz. Irgendwann lerne auch ich's noch. Mann. Also vielleicht lerne ich es heute Abend noch, aber nicht mehr bis morgen Vormittag. Aber heute Vormittag gab es hier am Freiburger Stadttheater eine Pressekonferenz und da stellten sie die Spielzeit von Intendantin Barbara Mundel vor, die letzte, um genau zu sein. Hartmut, du warst dort vor Ort. Was war denn dein Eindruck? Herrscht schon Abschiedsstimmung?
Also ich fand ganz im Gegenteil, das Theater zeigte sich sogar betont engagiert mit einem Riesenprogramm. Der Spielplan trägt auch tatsächlich den Titel Jetzt geht's los, also nichts von einer Endzeitstimmung. Und viele Projekte wurden vorgestellt, die alle sehr ambitioniert waren. Das alte, bekannte Künstler kommen wieder zurück, um was in Freiburg zu machen. Es wird aber auch neue Projekte wieder ausprobiert. Und nebenbei, man feiert auch 150 Jahre Theater Freiburg in kommunaler Hand.
Warum fand diese Pressekonferenz eigentlich im Museum für Neue Kunst und nicht im Theater selbst statt?
Das hängt mit einem Projekt der Sparte Tanz und Performance zusammen. Heißt ja nicht mehr Tanztheater, sondern Tanz und Performance. Das entsteht zusammen mit dem Museum für Neue Kunst. Und zwar 5 Wochen lang gibt es ein Sonderprojekt im kommenden März und in den Folgemonaten. Man will ja sehr viel experimentieren. Man will die Schnittstellen zwischen Theater und Museum ausloten. Es gibt viele Fragen an das Ganze. Man will Schnittstellen zwischen materiellen Kunstwerken, die in einem Museum sind, also Bilder ausloten und nicht materiellen, wie zum Beispiel Tanz und eben ja, Kunst, die vom Theater herkommt. Künstler werden dann 5 Wochen lang vor Ort sein, es gibt Workshops und es gibt Fragen, wie wem gehört überhaupt Kunst, wer interessiert sich prinzipiell für Kunst, wer wird Kunst erben, wohin geht die Kunst. Insgesamt ist Tanztheater sehr ambitioniert, auch dieses Jahr wieder, also nächste Spielzeit. Insgesamt gibt es 12 Produktionen und auch da geht es immer wieder um, wie ist Tanz entstanden, so die Fragestellung, und weil wir ein bisschen die Historie des Tanzes will man ein bisschen auch darbieten, zum Beispiel, wann löste sich das, der Tanz vom klassischen Ballett.
Und was gibt's denn in den anderen Sparten für Schwerpunkte, zum Beispiel im Schauspiel?
Da geht es jetzt politisch zu im Wesentlichen. Es geht vor allem um die aktuelle politische Lage, dass Europa den Glauben an sich selbst droht zu verlieren. Es gibt, so hat die Dramaturgin noch gesagt, sie findet es zwar fast ein bisschen ironisch, aber es ist eigentlich eine gute Vorlage für neue Projekte, die sie nun darbieten möchte. Was passiert denn mit Menschen, die nicht mehr an etwas glauben? Hat sich Europa dem politischen Islam unterworfen? Also Fragen, die man angeben möchte. Ein besonderes Projekt ist zum Beispiel auch ein Utopia, nennt sich das. Da werden 8 Künstler aus Europa hier einen Abend gestalten mit der Fragestellung, wie kann man Europa erzählen, mit demaskieren, zertrümmern, um es dann auch wieder zusammenzusetzen. Also es sind 8 renommierte Theaterkünstler aus Belgien, der Türkei, dem Kongo, der Schweiz und Deutschland sind es, glaube ich, noch, sind sie eingeladen, einen monumentalen Abend zu gestalten. Es sollen 8 Statements sein, wie Europa sein könnte. Darunter übrigens auch der Schauspieler und Regisseur Mehmet Ali Alabora, der auch bei den Protesten rund um den Istanbuler Gezi-Park beteiligt war und daraufhin von regierungsnahen Kreisen derartig diffamiert wurde, dass es einen Aufruf zur Lynchjustiz nahe kam und er damals fliehen musste. Der kommt also auch nach Freiburg.
Oha. Dann bleibt noch die Oper und das Musiktheater. Was gibt es denn von dort zu berichten?
Also ich bin nicht ein ganz großer Opernkenner, aber es waren hauptsächlich unbekannte Titel, meiner Meinung nach. Und sogar 2 Uraufführungen. Eine richtige Uraufführung, eine Fast-Uraufführung. Es geht auch hier wieder um Umbrüche, es geht auch hier wieder um Aufeinandertreffen von Abendland und Morgenland. Sehr viel. Das erste Werk heißt doch gleich dann Jerusalem von Verdi. Es gibt eine
eben, wie gesagt, Uraufführung einer Oper Crusades, heißt es, von dem Komponisten Ludger Vollmer, von dem man auch die Oper nach dem gleichnamigen Film Gegen die Wand kennt. Spannend ist eine zweite Fast-Uraufführung, das gab es nämlich schon davor schon mal, die heißt Saide von Mozart. Das war ein Singspiel, das wurde 1779 nicht fertiggestellt, ist also ein Fragment aus dem Jahre 1779 und die israelische Komponistin Jaya Czernowin, oh Gott, die arme Frau, die hört jetzt nicht zu, hat an die Stelle der fehlenden Dialoge in dem Werk eine zweite eigenständige Geschichte mit dem Titel Adama gesetzt. Die beiden Werke werden sich gegenübergestellt und noch eine dritte Ebene wird hinzugefügt. Ein Chorgeflecht aus israelitischen und palästinensischen Stimmen, die deutlich machen sollen, warum Liebe unter gesellschaftlichen und politischen Extremen so schwer zu leben ist. Zwei Orchester stehen sich dann gegenüber und man will auch keine Guckkastenbühne, sondern eine Arena aus dem großen Haus hier in Freiburg machen. Das Publikum soll eine ganz neue Art und Dimension von Hören und Sehen erleben. Das Ganze dann ab dem Juni 2017, also kurz vor dem Ende der Intendanz von Barbara Mundel.
Aha, und gibt's wieder ein Musical?
Ja, ich hoffe, dass wir Jerry Joplin wieder zu uns kriegen hier, denn der macht wieder ein Musical, nämlich die Addams Family. Wir kennen ja, Jerry Joplin hat ja dieses Jahr Sweeney Todd gemacht und letztes Jahr oder vor zwei Jahren Frühlingserwachen mit dem Jugendtheater und der macht eben das Musical Addams Family am 13. Januar. Ist Premiere und wir hoffen mal, dass wir ihn wieder ins Studio kriegen vorher. Den Spielball übrigens, das ist natürlich sehr viel mehr, als ich jetzt hier berichtet habe, kann man einsehen unter www.theaterfreiburg.de.
Das klingt ja sehr spannend, Hartmut. Und ich denke, die Schwule Welle wird sicher über das ein oder andere Projekt berichten und genauer vorstellen. Vielen Dank, Hartmut. Wir hören jetzt ein paar Takte Musik und danach begrüßen wir erneut Gäste. Es sind Martin und Janice von der Schwulen Filmwoche.
Grüß euch, ich bin der Händel Klaus, Drehbuchautor und Regisseur des Films Kater und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Zurück bei der Schwulen Welle. Nun haben wir Martin und Janice im Studio. Vor ein paar Wochen waren sie schon einmal bei uns zu Gast. Damals stellten sie uns das Programm der 32. Schwulen Filmwoche Freiburg vor, die ja vom 27. April bis 4. Mai im Kino Kandelhof stattfand. Heute wollen wir noch einmal ein wenig zurückblicken und freuen uns, dass ihr noch einmal den Weg zu uns ins Studio gefunden habt. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle, Martin und Janice.
Hallo.
Hallo.
Nun ist die Filmwoche ja schon eine Woche wieder vergangen. Habt ihr euch bereits etwas erholt von dem Stress?
Ja, von dem Stress hat man sich schon ein bisschen erholt, aber irgendwie fehlt es einem dann doch auch wieder.
Ja, genau.
Man fällt immer ein bisschen in ein Loch nach der Filmwoche.
Den bekannten Spruch, den ich noch kenne aus der Filmwoche, als ich selbst dabei war, war immer: Nach der Filmwoche ist vor der Filmwoche. Da sprechen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal drüber.
Ich kann mit Fußball-Analogie überhaupt nichts anfangen.
Du darfst natürlich gerne zu unserer Fußballsendung mal
dazuschauen.
Hat denn alles so geklappt bei der Filmwoche, wie ihr es euch persönlich vorgestellt habt? Wie war es für euch?
Doch, also eigentlich hat da alles super geklappt. Also es gab ein paar Pannen beim Abspielen gewisser Unterhaltungsmedien, aber das kommt auch immer vor, deswegen, wenn das nicht wäre, wäre es eigentlich auch manchmal ein bisschen langweilig. In dem Moment ist es dann immer so, wo du denkst, oh Gott, aber irgendwie geht es dann doch immer und dann...
Es wäre ja auch fast schon schade, wenn das nicht mehr dabei wäre,
genau.
Denn auch das gehört ja original dazu, zur Filmwoche im Kandelhof. Ich möchte noch ganz kurz auf den ersten Film zu sprechen kommen, mit dem die Filmwoche gestartet hat. Das war nämlich Chinese.
Theo et Hugo.
Genau. Und ich muss dazu sagen, ganz persönlicher Bericht dazu. Ich hatte davon nicht gelesen, um was es ging. Aber ich wusste, es gibt Sekt. Und davor, deswegen war ich auch da und saß dann in dem Film und hatte mit nichts gerechnet, außer mit einem sehr unterhaltsamen Film, was er letztendlich auch war. Aber der Film hat mich an einen anderen Film erinnert, der schon mal in der Filmwoche lief, an Short Bus.
Ja.
Wieso, Martin?
Wieso er dich an Short Bus erinnert, das weiß ich nicht.
Wieso könnte er mich daran erinnern?
Okay, wegen den ersten 20 Minuten dieses Filmes, in denen sehr expliziter schwuler Sex dargestellt wird. Und zwar in einem Darkroom in irgendeiner Paris. Ich glaube, es war in Paris. In einer Pariser Darkroom. Etablissement, genau. In einem
Sexclub fand die erste Szene statt. Genau. Die Kamera nimmt uns, beziehungsweise ein Schauspieler nimmt uns mit in den Keller, wo dann dort diese Szenen stattfinden. Und ich war erst etwas angetan, sehr überrascht davon. Aber der Film entwickelt sich ja dann auch später noch zu einem kleinen Drama. Es geht um HIV.
Ja.
Und es ist ein offenes Ende, aber sehr schön, es ist ein sehr romantischer Film.
Das stimmt.
Wie hat euch dieser Film gefallen?
Ja, also ich wusste, was in den ersten 20 Minuten auf mich zukommt, aber ich hatte ihn noch nicht gesehen gehabt. Und ich fand den einen schönen Film. Ich persönlich hätte jetzt auch die 20 Minuten am Anfang nicht in der Ausführlichkeit gebraucht, aber da der Knackpunkt des Filmes war, dass der in Realzeit gedreht wurde, ging es halt nicht anders. Also deswegen, weil auch danach hat alles in Realzeit stattgefunden. Also es gab keine zeitlichen Schnitte im gesamten Film. Und deswegen waren dann auch in dem Sinne die 20 Minuten am Anfang, dann sind dann auch gerechtfertigt.
Also der Film ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
Ja.
Das ist sicher ein Film, der mir im Gedächtnis bleibt von der 32. Schwulen Filmwoche. Wie ist es denn bei dir, Genies? Welcher Film war dein Lieblingsfilm auf der diesjährigen Filmwoche?
So, ich bleibe bei meiner Empfehlung. Lenudeté. Ich finde den Film richtig schön. Es ist immer mal was anderes. Und ich finde immer diese französischen Filme, wenn die richtig gut gemacht sind und mit passenden Musik, dann immer sehr, sehr schön. Und ich denke, ich bleibe bei Le Nuit d'été.
Und Martin, bei dir ist es welcher Film?
Och, es gab eigentlich viele. Also was ich wirklich einen ganz, ganz schönen Film nach wie vor fand, den habe ich auch schon empfohlen vor das erste Mal, als ich jetzt vor der Woche hier war, ist der Fourth Man Out, weil das einfach eine wunderbare Komödie gewesen ist, die mit einer Leichtigkeit mit dem Thema Outing sich auseinandergesetzt hat, die ich einfach sehr herzerfrischend fand. Und weil es halt auch einer der wenigen wirklich komischen Filme war, die wir dieses Jahr im Programm hatten. Das war sonst ein sehr, sehr ernstes Programm, muss man dieses Jahr sagen. Von den Filmen, die ich vorher selber nicht gesehen hatte, die mich sehr beeindruckt haben, waren zwei Dokumentationen, nämlich der Strike a Pose und der Mapplethorpe, die ich beide sehr, sehr beeindruckend fand. Und die haben mir auch sehr gut gefallen, muss ich wirklich sagen.
Ihr hattet ja auch einige Gäste, die extra angereist waren. Unter anderem war der Regisseur der Sneak Preview da. Also es ist nicht der Filmtitel, sondern es war eine Sneak Preview. Und beim letzten Mal durften wir ja noch nicht darüber reden, richtig, was das für ein Film war. Könnt ihr nochmal das Geheimnis noch lüften, die jetzt nicht bei der Filmwoche war. Was war das für ein Film und was für ein Regisseur kam da?
Dürfen wir jetzt drüber
jetzt reden? Jetzt dürft ihr.
Okay, wir dürfen drüber reden. es war der neue Film von Jan Krüger und der Film heißt Geschwister. Und Jan Krüger ist auch extra aus Berlin angereist. Meine ich, ja doch. Ich habe ihn zwar vom Bahnhof abgeholt, aber ich meine, doch, der Zug kam aus Berlin, genau. der Film, also mir hat der auch sehr gut gefallen. Ich fand das einen sehr schönen Film. War halt ein typischer Jan Krüger-Film, sage ich mal. Also das, ich glaube, entweder man mag seine Art, wie er die Filme macht, oder man hat ein bisschen Probleme damit, weil sie sind bisschen sperrig, also es klingt jetzt sehr negativ. Wie gesagt, ich mag sie gerne. Mhm. Ich habe auch nochmal geguckt, was er noch für Filme gemacht hat. Erstaunlicherweise kannte ich alle von ihm und hatte eigentlich auch keinen, wo ich da dachte so, ach der Film, sondern dachte immer so, ah ja, cool, der war auch von dem. Und deswegen, ich fand es sehr schön und er ist unglaublich, unglaublich nett. Mhm. Also es war unglaublich schön mit ihm.
Und es kam ja auch der Produzent des Films, Herr von Bohlen, privat nach Freiburg. Das war eine Doku über den letzten legitimen Erben des Krupp-Konzerns, der jetzt auch zufällig schwul war. Der Produzent war ja relativ jung. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich mir Produzenten immer sehr viel älter vorgestellt habe, weil die das große Geld ja immer mitbringen. Aber der war recht jung, da kam was dagegen, oder, Genies?
Ja, so, er brauchte sozusagen keine Hilfe. So, er kannte sich schon in Freiburg aus. Mhm. Und ja, das war echt schön. Und ich denke, er hat sich auch sehr gefreut, dass er dann hier vorbeikommen dürfte und ein bisschen über den Film sprechen.
Mhm.
Genau.
Mir hat ja ganz besonders der Film Carter gefallen, der ja der Gewinner des diesjährigen Teddy Awards war. Extra angereist, um seinen Film vorzustellen, war der Regisseur Händel Klaus. Übrigens heißt er eigentlich Klaus Händel, habe ich festgestellt, aber da es in Österreich oft üblich ist, den Namen einfach umzudrehen, hat er diese Variante als Künstlername dann gewählt. Er beantwortete ja nach dem Film bereitwillig und sympathisch noch auf der Bühne einige Fragen und im Anschluss hatte ich im Foyer des Kino Kandelhofs noch Gelegenheit, mit ihm ein Interview zu führen. Ich stehe hier bei der Schwulenfilmwoche im Kino Kandelhof in Freiburg mit dem Regisseur und Drehbuchautor des Films Carter, der soeben gezeigt wurde. Carter ist nicht irgendein Film, sondern auch der Gewinner des diesjährigen Teddy Awards 2016. Und so freue ich mich, mit dem österreichischen Schriftsteller, Filmregisseur und Dramatiker sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle, Händel Klaus.
Dankeschön.
Du bist heute direkt aus Angara gekommen, direkt hier nach Freiburg?
Ja, es war aufregend, weil ich nicht wissen konnte, wie die Menschen dort diesen Film aufnehmen würden, der ja doch auch Sexualität zeigt, bis zu einem gewissen Grad, also so sehr das nötig ist, um die Intimität zu erzählen, die diesen beiden Menschen eigen ist miteinander. Zunächst jedenfalls erleben sie ein Paradies. Und es war schön zu erleben, dass das in Ankara so gut aufgenommen wurde. Also es hat sich niemand daran gestoßen, an der nackten Männerhaut, sondern es war allen klar, dass es um Intimität geht. Und ich hatte anrührende Gespräche, auch mit eben dem Publikum zunächst im Saal und dann noch im Foyer, weil ja dann es zu den richtig schönen Begegnungen kommt, wenn die Menschen doch noch stärker von sich erzählen als vor einer großen Zuhörerschaft.
Und auch hier in Freiburg kam er jetzt sehr, sehr gut an. Also ich war ja fast voll, das Kino. Und ich muss sagen, teilweise war es die Spannung so groß, dass die Leute teilweise ja nicht mehr geatmet haben. Gerade bei der Szene mit der Katze.
Darf man nicht spoilern natürlich, gell?
Nee, genau, weil ich habe eh Schwierigkeiten, jetzt den Film ganz kurz zu beschreiben. Magst du ihn kurz beschreiben, ohne zu viel zu verraten? Du hast sicherlich da Übung drin.
Naja, ja. Es ist wirklich die Geschichte einer Vertreibung aus dem Paradies. Wir sehen zwei Menschen zu, Andreas und Stefan, wie sie wirklich ein schönes Leben genießen. Und ich habe so das Gefühl, das Leben, wenn es so schön ist und so glücklich und so immer nur gelingt, bleibt gleichwohl doch gefährdet. Also man hat das Glück nicht auf immer. Also allein schon deswegen, weil wir sterblich sind. Wir werden alle einander verlassen müssen eines Tages. Und das hängt wie ein Schatten über jedem Glück. Aber in dem Fall von Andreas und Stefan kommt es zu einem Vorfall, der diese Liebe auf die Probe stellt oder sie eigentlich in Frage stellt geradezu und die einen der beiden in einem völlig neuen Licht zeigt, als sich selbst Fremden und auch seinem Freund Fremden. Und dann kommt die Liebe zum Tragen als Kraft, die eben wirken muss, wenn es nicht mehr so glücklich ist, das alles.
Du bist ja nicht nur der Regisseur, sondern eben auch der Drehbuchautor. Wie kamst du überhaupt auf diese Idee von dem Film? Also ich habe den gesehen, den Film, und dachte, wie kommt man auf diese Idee? Fand es sehr spannend, gerade deswegen, weil es eben eine sehr ungewöhnliche Geschichte war.
Naja, das sind schon Dinge, die mich immer umtreiben, selber auch. Also ich bin ja auch ein liebender Mensch und bin mir dessen ja sehr bewusst. Also ich bin da mit im Raum, mit Andreas und Stefan. Also insofern ist das auch eine ganz persönliche Geschichte, ohne dass das jetzt autobiografisch wäre, aber es ist, sind diese Ängste, die ich genauso teile und mitteilen möchte mit einem Publikum teilen möchte, das offen ist dafür, da hinzuschauen in diesen dann doch auch Schmerz.
Ich habe beim Film, Gucken des Films immer gedacht, so, ist das eigentlich überhaupt eine speziell schwule Geschichte oder hast du überhaupt von vornherein geplant, dass es ein schwules Paar ist oder hätte es auch ein anderes Paar sein können?
Es ist überhaupt von dem her eine in aller Selbstverständlichkeit schwule Geschichte, also so gut wie gar keine, weil es sind einfach zwei einander liebende und glücklich miteinander oder mehr oder weniger eben glücklich miteinander lebende Männer. Aber das, wie soll ich sagen, schwule Schicksal als Motor dieses Films gibt es nicht. Die Schwulität ist so selbstverständlich, dass es eben überhaupt kein Thema ist. Und ich finde es selber auch schön und wichtig, dass es diese Selbstverständlichkeit gibt und geben muss. Also so wichtig das auch ist, andererseits zu zeigen, wie prekär immer noch diese Lebensform ist. Und jetzt haben wir es hier in Deutschland und Österreich und der Schweiz mal besser, mal schlechter, aber generell besser als viele, viele andere Länder. Also das ist einfach in ganz vielen Ländern ein Todesurteil. Und das ist dermaßen schrecklich, diese Realität. Und die schwingt ja immer mit. Und darum ist es für mich wichtig, dieses schwule Leben in seiner Selbstverständlichkeit auch einmal zu zeigen. Also ganz unaufgeregt. Es war so, dass in Berlin zum Beispiel dann eine Dame kam nach einer Vorstellung und meinte, sie sei so froh, dass sie das jetzt gesehen habe, weil sie hätte so sehr liebe schwule Freunde, aber sie hat das immer so ausgeblendet, dass die schwul sind, weil sie hat sich so geekelt davor und jetzt hat sie gesehen, dass das doch eigentlich ganz normal und schön ist. Ja, und da war ich wahnsinnig froh, dass das von der kam. Und das ist natürlich etwas, was ich mir wünsche, also das beglückt mich dann.
Jetzt haben wir ja eigentlich alle ganz heiß gemacht, die den Film noch nicht gesehen haben. Da hat jetzt den Teddy Award ja bekommen dieses Jahr. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Und wo kann man den denn jetzt eigentlich sehen? Gibt es einen Verleih? Wird der mal ins Kino kommen in Deutschland oder auf DVD?
Es sind Gespräche am Laufen und jetzt momentan in Deutschland gibt es einfach so einzelne Orte oder auch Festivals noch. In Nürnberg läuft er als nächstes im Mai, am 20. Mai, genau. Und sonst hat er hat dann in Österreich seinen regulären Kinostart im November. Und das sind, ich meine, der Film ist ja jetzt kein tagesaktuell relevanter Film, sondern ja, erzählt auch in einem Jahr noch diese Liebe.
Also hoffen wir auf jeden Fall, dass es möglichst viele Leute sehen können. Also ich fand ihn, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich habe es selten so geschwitzt im Kino gerade, bei einem Nicht-Horrorfilm eigentlich. Sehr, sehr gut geworden. Also mal herzlichen Dank und ja, viel Erfolg mit dem Film.
Dankeschön.
Hallo meine Lieben, hier ist Lilo Wanders und ihr kennt wahrscheinlich meinen Wahlspruch fürs Leben. Öffnet die Herzen, Herz die Öffnungen und zwar laut, proud and gay auf 102,3.
Danke, Lilo Wanders. Und bei uns sitzen auch immer Genise Martin von der Schwulen Filmwoche. Ja. Martin, ihr habt ja auch wieder die Lieblingsfilme des Publikums ermittelt. Gab es auffällige Trends und was waren denn die Top 3?
Also ich sag mal, zu den auffälligen Trends. Yeah, well. Sehr viele amerikanische Filme. Nein. es wurden im Schnitt alle Filme sehr, sehr gut. Also wir hatten ja 24 Filme gezeigt und davon ist über die Hälfte mit einer 1-Komma-Note im Schnitt bewertet worden. Und es gab keine einzige 3-Komma-Note. Also das Schlechteste war irgendwas mit 2,6, 7 oder 8, das weiß ich nicht mehr genau, weil es sind ja nur Zahlen.
Zahlen ja nichts.
Das ist ja. Der bestbewerteste Film, also unser Publikumsgewinner, war die Doku The Abominable Crime. Ja, weil das hat geklappt. Das ist vor allem leicht. Dankeschön. Der Applaus gebührt natürlich dieser Doku, die wirklich eine sehr gute Doku ist über ein ganz wichtiges Thema. Also da ging es um die Schwulenverfolgung in Jamaika. Also verdientermaßen kann man sagen, also es wäre auch eigentlich fast ein Unding gewesen, wenn man das nicht gut bewertet hätte. Aber der war auch wirklich, es war ein toller Film.
Und der Film war auch in einer Kooperation?
Genau, der war in der Kooperation mit Queer Amnesty. Die waren auch da und haben danach auch noch ein paar Fragen beantwortet. Das war auch sehr schön. Platz 2 ist Mapplethorpe geworden, die Doku über den gleichnamigen Künstler, die, wie ich ja schon erwähnt habe, auch wirklich sehr gut war. Und Platz 3 war der tschechische, ich glaube aus Tschechien, tschechische Film Honeymoon, ein Drama aus Tschechien. Genau, das waren die ersten drei Plätze.
Und es ist ja auch sehr interessant, wie ihr ja auch schon gesagt habt, die Filmwoche war diesmal etwas ernster als sonst in anderen Jahren. Aber nicht schlechter. Man sieht auch an den Ergebnissen, wie du es gerade gesagt hast, es ist wohl wirklich auch sehr gut angekommen. Dennoch darf nächstes Jahr natürlich noch eine Komödie mehr dabei sein.
Wir arbeiten dran.
Ja, aber also wir hätten gerne dieses Jahr auch mehr, aber es war einfach wirklich...
Man muss das nehmen, was der Markt hergibt oder was vorzeigbar ist.
Ja. Wie Sie ja noch vorhin gehört hat, es gäbe einen Film, der heißt The Boys in the Band, haben wir vorhin gelernt. Das einer der ersten schwulen Filme war. Der wäre doch mal was für die Filmwoche.
Ja, das müssen wir mal gucken, ob man den als Klassiker nächstes Jahr zeigt. Aber ich finde ja immer, dass Klassiker zum Beispiel dann in diesem Ranking außer Konkurrenz laufen sollten, weil... ich finde, die haben dann in so einer Wertung meiner Meinung nach nicht wirklich was verloren.
Das ist ein Argument, ja. Habt ihr denn mit diesen Ergebnissen gerechnet oder hättet ihr ganz andere Favoriten gehabt im Team?
Ich war zum Beispiel überrascht, dass Mapplethorpe so gut bewertet war. Also es war sehr, sehr gut. Aber irgendwie dachte ich vielleicht eine der Komödien oder... Ja, so ich hätte zum Beispiel Fourth Man Out oder Those People dann erwartet in unserem Top 3. Mhm. Aber
also ich glaube, Fourth Man Out war relativ weit oben, Those People war relativ weit unten. Also zum Beispiel.
Ja.
Das hat mich auch überrascht, aber gut.
Aber insgesamt sehr zufrieden.
Wunderbar. So ein Festival, so gut es auch immer geplant ist, ist ja trotzdem immer ein großer Stress für alle Beteiligten. Und manches klappt dann auch nicht immer ganz so, wie man es sich vorgestellt hat. Das kann die Vorstellung, die Vorführung sein oder andere Dinge. Könnte man denn dann im Zuschauerraum sitzen und das Fluchen beginnen, wenn der Ton ausfällt, wenn Ton und Bild nicht zusammenpasst, wenn es dunkel bleibt? Sind das Dinge, wo man dann hilflos sitzt und denkt, oh nein, wir haben ein ganzes Jahr alles vorbereitet und jetzt soll es daran scheitern?
Nein, da haben wir Gott sei Dank unseren Techniker da, der Valentin, der hat alles immer sehr schnell hinbekommen und ja, so wir sollten uns bei ihm bedanken,
ja, weil auf alle Fälle.
Der war immer
da. Also der Valentin hat wirklich da ein paar Filme nochmal
gerettet.
Also man kriegt in dem Moment wirklich immer, man sitzt halt, der Film geht los, man sitzt da, irgendwas geht schief, man denkt so, nein. Und dann springt man entweder sofort auf und sucht halt Valentin und sagt dann, Valentin, mach was. Und und dann kann man einfach immer nur warten. Aber wie gesagt, es ist in dem Moment ist es immer wahnsinnig, da geht einem die Pumpe und man kriegt große dunkle Flecken unter den Armen. Aber im Endeffekt, finde ich, gehört es ein bisschen dazu.
Wie wir es vorhin schon festgestellt haben.
Genau, wie wir es ja vorhin schon festgestellt haben. Wie du es ja von früher noch kennst. Ne?
Von damals.
Damals, als du noch dabei warst.
Was macht doch so einen Charme, so ein Festival? Es ist einfach da immer was passiert, dass es nicht einfach so steril durchgehauen wird.
Das Publikum...
gehört dazu.
Ja, die wissen das auch, also die sind da nicht unruhig oder machen da, was ist da los? Sondern die haben da auch eher Spaß dran.
Die haben da Spaß und klatschen auch mal so.
So eine ganz böse Frage, die man meistens immer fragt bei solchen Festivals, bei schwulen und lesbischen Filmfestivals. Als es ja vor 32 Jahren das erste Mal stattfand, war eine ganz andere politische Lage, auch für Schwule und Lesben und so weiter. Als es heute einige ist, es gab noch den umstrittenen Paragraph 175, AIDS war noch gar nicht bekannt oder gerade frisch bekannt. Gesellschaftlich war das schwule Leben eher noch sehr, sehr versteckt. Das scheint inzwischen ja völlig anders oder scheint das nur so. Immerhin gibt es ja inzwischen auch wieder Parteien wie die AfD zum Beispiel. Es gibt homophobe Stimmen, werden wieder lauter. Wie seht ihr das? Braucht es ein solches Festival auf jeden Fall noch oder gerade jetzt?
Ich denke das auf jeden Fall. So, ich finde es eine richtig wichtige Sache dann für die Stadt und für die Menschen. Und ich kenne auch viele Leute, so Heteros, die sonst nicht zu dem Film kommen würden. Mhm. Und dann finde ich immer sehr schön. Und man muss sich zeigen und einfach, das gehört zum Leben und wir sind auch Teil der Gesellschaft. Genau. Dann müssen wir auch dort sein. Ja.
Denke ich genauso. Also ich finde auf alle Fälle, es muss weiterhin gemacht werden, weil es gibt, also gerade weil du jetzt den 175 angesprochen hast, jetzt ist ja gerade rausgekommen, dass die Leute, die damals verurteilt wurden, immer noch verurteilt sind. Mhm. Also wo ich auch denke, das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, wo ich denke, das ist doch ein Unding, dass die, obwohl der jetzt auch schon seit 20 Jahren oder wie viel, den es eigentlich gar nicht mehr gibt in Deutschland, aber die Urteile immer noch nicht aufgehoben wurden. Also die gelten immer noch als vorbestraft. Und also wenn man dann sowas hört, dann denke ich erst recht, ja, so ein schwules Filmfestival ist nach wie vor wichtig und notwendig. Und was man sagen kann, dass halt heutzutage eine viel größere Bereitschaft auch von Nicht-Homosexuellen ist, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Und das finde ich auch unglaublich positiv, dass es das gibt.
Und es gab ja eine Neuerung bei der Filmwoche, die gab es so noch gar nicht, eine Premiere, der Brunch. Man konnte Sonntagmorgen zu einer ungeheuren Uhrzeit mit euch brunchen gehen.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, was verlangt die Filmwoche von mir? Ich soll den ganzen Tag ins Kino gehen, abends auf die Party am Samstagabend und dann soll ich wieder um 10 Uhr mit euch brunchen.
Ja,
wie habt ihr das geschafft?
Die Filmwoche ist kein Tanzcafé. Das ist harte Arbeit.
Nicht zum Spaß. Ja,
genau. Aber es hat gut geklappt. Ihr wart dabei beim Brunch und es war auch gut besucht.
Fast ausverkauft. Es war gut besucht, war eine unglaublich gemütliche Stimmung da und ich glaube, gerade nach einer durchtanzten Nacht war es dann ganz angenehm, dass man sich seinen Kaffee nicht selber machen
musste. Und man hatte auch vor Ort ein paar Überraschungen von einem unserer Partners.
Genau, wir hatten da noch ein paar
Bücher.
Genau, die auch sehr zur Belustigung, nicht zur Belustigung ist das falsche Wort, wie sagt man da, sehr zur Unterhaltung am frühen Morgen
beigetragen haben.
Ja, und Sebastian sagte es schon, nach dem Festival ist vor dem Festival, seid ihr nächstes Jahr wieder dabei und wie geht's denn weiter mit der Filmwoche, wann gibt's da wieder was Neues?
Also wir sind da, also ich bin dabei, wir sind noch dabei.
Genau. Zwei.
Dann habe ich schon einen Termin für euch nächstes Jahr im April hier an der Schwulen Welle.
Okay. muss mein Manager sein. nee, klar. Es gibt auf alle Fälle wieder ein Weihnachtsspecial, weil wir wahnsinnig scharf darauf sind, wieder Kekse zu backen. Deswegen, ob wir einen Film finden, wissen wir nicht, aber wir backen Kekse.
Plätzchen und
Glühwein. Yeah. Und dann gibt es halt die nächste Filmwoche ab am 26. April 2017 bis zum 3. Mai 2017.
Also wieder eine Woche lang.
Richtig.
Und das war's jetzt leider schon wieder mit euch, Genese Martin. Danke, dass ihr hier noch einmal zu uns gekommen seid. Wir wünschen euch nun eine erholsame Zeit. Und dann schon bald wieder viel Elan und Spaß bei den Vorbereitungen des nächsten Events. Weihnachtsprojektion haben wir gehört. Und dann geht's ja auch schon wieder mit der Filmwoche nächstes Jahr weiter. Danke, dass ihr hier wart und euch noch viel Spaß weiterhin.
Vielen Dank.
Das waren Genise und Martin von der Schwulen Filmwoche in Freiburg. Wir spielen nun ein paar Takte Musik und danach geht es weiter mit den Veranstaltungshinweisen.
Hallo, hier ist Fräulein Wommi Wonders, Schwabens Antwort auf eine Frage, die noch keiner zu stellen gewagt hat. Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland, Dreieck mit Y.
Das soll es mal wieder für heute gewesen sein. Wir hatten heute ein volles Programm und viele liebe Gäste.
Vielen Dank noch einmal an Jesse Kosten, Yves Pangera und Patrick Sebastian Menges, die uns von ihrer aktuellen Inszenierung The Boys in the Band berichteten, die ab Juni am Freiburger Carla Theater zu sehen sein wird.
Und natürlich vielen Dank auch an Martin und Genies von der Schwulen Filmwoche Freiburg, die noch einmal den Weg zu uns ins Studio gefunden haben.
Danke an den Regisseur und Drehbuchautor Händel Klaus, mit dem ich über den Film Kater plaudern durfte.
Und herzlichen Dank an unseren Alex, der uns aktuell aus Stockholm vom Eurovision Song Contest erzählte. Nächste Woche sitzt er dann wieder hier bei uns im Studio.
Und danke an euch, lieber Dieter und lieber Sebastian, für diese Sendung. Und last but not least, vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin bleibt uns gewogen und passt gut auf euch auf. Ciao.
Ciao.
So, Dieter, jetzt geht's zum ESC gucken.
Ja, natürlich. Ich muss jetzt sofort raus hier.
Oh, wei. Sebastian, du guckst auch ESC?
Ja, geht ihr eigentlich auf die LSD-Party?
Moment, das war die SLD-Party.
Ach so, ich dachte, das sei dasselbe.
Vielleicht gibt's da einen LED-Flachbildfernseher oder so noch dazu. Man weiß es nicht.
Und hat unser deutsches Mädchen, hat es Chancen?
Du meinst das Manga-Monster?
Wie heißt der doch gleich?
Jamie Lee Kriwitz, ich weiß es jetzt endlich.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands. Mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.
Hallöchen, Hallöchen, hier ist Betty Barbecue.
Hier ist der Max.
Und der Daniel.
Und zusammen sind wir
der Betty Barbecue Clan. Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland.